Heute zu Gast der Selfmade-Milliardär, Großgesellschafter und Chef von Hypoport, Ronald Slabke.
Danach schwappte sofort die Dotcom-Blase aus den USA rüber, damals im Jahr 2000. Plötzlich war das Unternehmen auf dem Papier viel mehr wert. Und ich muss jetzt seit 20 Jahren schon mit diesem Gefühl leben, in Anführungsstrichen zu den Reichen dieser Republik zu gehören.
Let's go! Go! Herzlich willkommen beim OMR-Podcast mit Philipp Westermeier.
Die Menschen vom Urban Sports Club haben bekanntlich eine sehr, sehr erfolgreiche Firma gegründet. Kein Startup mehr, mittlerweile eher ein Grown-Up, das ja generell sich darum bemüht, dass man einmal Mitglied wird und dann ganz flexibel in verschiedensten Fitnessstudios aktiv sein kann. Und das Ganze gibt es natürlich auch als Firmenangebot, als Firmenpartnerschaft, als Corporate-Partnerschaft. Und darauf möchte ich gerne hinweisen. Man kann jetzt, wenn man Personal hat, wenn man Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter führt, denen was Gutes tun. Man kann zum Beispiel sich halt als Firma da anmelden. Dann hat man 50 verschiedene Sportarten, über 10.000 Partnerstandorte. Es gibt auch hybride Angebote, Livestream-Kurse, On-Demand-Videos vom Urban Sports Club für die jeweiligen Menschen, die dann daran teilnehmen dürfen. Alles Outdoor, Indoor, Online-Training. Wie gesagt, auch nicht nur Sport, sondern auch Wellness. Gefällt vielleicht manchen Leuten noch mehr als der Sport selber. Und wie gesagt, 10.000 Partnerstandorte in Europa. Alles mit einer Mitgliedschaft. Wer mehr wissen möchte, wer seinen Leuten was Gutes tun möchte, corporate.urbansportsclub.com. Es wird viel spekuliert, wo die erste europäische Super-App herkommen könnte. Hintergrund ist ja China, wo ganz viele Apps ganz viele verschiedene Angebote anbieten, halt von Payment bis direkt E-Commerce bis Mobilität und so weiter. In Europa gibt es bislang eher so Single-Purpose-Apps, aber das könnte sich ändern. Gerade im Mobilitätsbereich tut sich einiges. Die Kollegen von FreeNow haben sich nämlich aufgemacht, immer mehr Angebote unter ihrer App zu bündeln. Also man kann da nicht nur das alte MyTaxi nutzen, sozusagen Taxen bestellen über FreeNow, man kann auch halt ShareNow machen, nämlich Carsharing, man kann über Tier oder Tierroller dort buchen, man kann Voi-Roller buchen, man kann Miles machen, also Carsharing mit einem anderen Anbieter, man kann die Emmy-Roller, E-Roller fahren, all das in der FreeNow-App. Das Ganze gibt es jetzt in einzelnen Ausprägungen schon in 65 Städten mit den Taxen und in 16 deutschen Städten komplett multimodal. Und natürlich gibt es auch von FreeNow ein Angebot für Geschäftskunden. So kann man zum Beispiel einen Schwellwert definieren, bis zu dem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines Unternehmens kostenlos die verschiedenen Angebote von FreeNow oder ja, den Partnern nutzen dürfen. Und erst danach zahlt man dann halt selber, wenn man so will, der Mietwagen wird ersetzt durch die FreeNow-App für Geschäftskunden. Ein Immobilienpodcast sei langweilig? Falsch. Jetzt kommt ein sexy Immobilienpodcast mit dem Typen, der wahrscheinlich so viel Wert geschaffen hat mit Immobilien wie wenige andere in den letzten Jahrzehnten. Und zwar nicht über den Kauf von Immobilien selber, die Projektentwicklung, sondern einfach digital aus dem Lehrbuch. Er hat eine Plattform geschaffen für Baukredite, für Immobilienkredite. Dr. Klein kennt man so als Endkundenmarke. Dahinter steckt das ganze Hypoport-Universum, das Ronald Slabke aufgebaut hat. Und zwar nicht von Anfang an. Er ist als Student zu der Firma gekommen, hat dann immer mehr Anteile selber kaufen können, das Ding nachher in den MDAX geführt. Zu Ronald Slabke gehört übrigens auch dazu, ganz lustig, dass er sich erst vor einiger Zeit selber ein Haus gekauft hat, als er schon Milliardär war. Und dass er sich als MDAX-Chef trotzdem bei Twitter extrem klar positioniert und auch hier im Podcast. Weil natürlich muss man nicht alles teilen, aber es ist interessant und kurzweilig, deswegen direkt rein ins Gespräch mit Ronald Slabke. Heute ein Gast, auf den ich mich sehr freue, weil er unfassbar erfolgreich ist und trotzdem haben wahrscheinlich viele Menschen noch nie von ihm gehört. Aber die Firma, die er ganz wesentlich aufgebaut hat, die ihm noch zum großen Teil noch gehört, zieht jetzt gerade in den MDAX ein. Herzlich willkommen, Ronald Slabke von Hypoport. Moin, Ronald.
Ja. Moin, Philipp. Grüß dich.
Erklär mal so ein bisschen. Also du hast da sozusagen im Schatten der Wahrnehmung zumindest der meisten Menschen ein Unternehmen aufgebaut. Du bist auch erst Mitte, Ende 40, dass jetzt gerade in MDAX reinrutscht. Wie konnte das passieren?
Ja, bisschen Glück gehabt in den letzten 20 Jahren und im Wesentlichen konsequent immer an der gleichen Story, am gleichen Thema gearbeitet, nämlich ein Unternehmen wachsen zu lassen und Menschen anzuziehen, die Lust haben auf Wachstum und gemeinsam die Welt der Kredit-, Immobilien- und Versicherungswirtschaft ein bisschen zu verändern.
Es gibt ja so Leute, die sagen, du bist eigentlich so der ganze Urvater dieses Fintech-Hypes, also am Ende Hypoport. Ist schon fair, euch als Fintech zu bezeichnen oder findest du es unpassend?
Das passt. Wir haben uns bevor es den Begriff gab, immer als technologiebasierter Finanzdienstleister bezeichnet. Etwas sperrig. Also wir haben das Wort Fintech nicht gefunden damals. Insofern passt die Bezeichnung Fintech. Das mit dem Urvater ist überzeichnet. Das war auch eher ein Versehen. Mhm. Wenn man so will. Wir fanden Technologie immer toll. Ich persönlich fand Technologie immer toll. Habe das mit dem Thema Finanzen sehr früh verbunden. Ist aber das Potenzial, wenn man so will, damals auch nicht erkannt, wenn man so will, sondern zufällig da reingestolpert aufgrund der eigenen Interessen.
Okay. Wenn man jetzt sozusagen von aus der Ferne drauf guckt und fragt, was macht er jetzt eigentlich ganz genau und was soll Hyperport sein? Dann kennt man vor allen Dingen eure Endkundenmarke Dr. Klein, ne? Das ist sozusagen die Ursuppe.
Genau, das ist richtig. Wenn man mal auf einer Party erzählen muss, was macht ihr so, dann versuche ich es als erstes mit der Marke Dr. Klein. Die kennt der ein oder andere, der sich zumindest mal mit dem Thema Wohneigentum schon beschäftigt hat. Der Rest ist rein B2B und insofern für den durchschnittlichen Verbraucher überhaupt nicht erkennbar.
Und du bist in die Firma reingekommen, da warst du irgendwie Anfang 20 und also das war ja damals eine viel kleinere Firma offensichtlich und wurdest dann von dem damaligen Vorstand Assistent oder von dem Geschäftsführer, nehme ich mal an, Vorstand wird es wahrscheinlich noch nicht gewesen sein. Und man muss auch wissen, du hast so einen doch, sagen wir mal, sehr motivierenden Hintergrund. Jetzt bist gar nicht irgendwie der Überflieger immer so erkennbar gewesen, sondern kommst von der Berufsakademie Dresden, gehst dann in so eine damals kleine, unabhängige oder unbekannte Firma rein und dann explodiert alles. Kann man das so sagen?
Ja, also ab dann, es gab den Moment, wo ich das Vertrauen des Geschäftsführers gewonnen hatte, dass ich ein ganz gutes Gespür dafür habe, wie man Geld verdient, unter Einsatz von Technologie. Und dann hat er mich irgendwann machen lassen und dann gab es eine konsequente, kontinuierliche Entwicklung über all die Jahre. Das, also jedes Jahr zweistellig wachsen, das war so ab 1998 mein Ziel.
Okay, aber es war wirklich so mit 22 hast du da angefangen? Und warst du da großer Immobilienfan oder bist du besonders interessiert gewesen an dem Thema?
Also ich bin Banker vom Herz aus. Also ich habe früher gern Monopoly gespielt, so sehr, dass mir meine Eltern es irgendwann verboten haben. Okay. Intensiv, wenn man so will. Und habe mich dann auch für die Richtung Bank entschieden. Erst für die Kapitalmarktseite, das war total spannend. Aber als ich auf die Kreditseite gewechselt bin, habe ich gemerkt, da spürst du noch ein bisschen mehr, was du als Banker tust, wenn du Unternehmen finanzierst. Und bei Dr. Klein ging es um die Finanzierung des sozialen Wohnungsbaus. Das war jetzt erstmal auch nicht so emotionalisierend, fairerweise. Also die Immobilien dahinter, die Sozialwohnungen, haben mich weniger interessiert. Was ich spannend fand, ist, dass du das alles sehr zentral machen konntest. So eine Art Debt Capital Market Desk. Du hast gehandelt mit Krediten und das Ganze mit steigender Effizienz, umso mehr du das digitalisiert hast. Das war cool.
Mhm. Das heißt, um deine Geschichte nochmal so aufzugreifen, die Frage ist ja, die wahrscheinlich haben jetzt ja viele im Kopf, der kommt da an, ist 22 und jetzt ist er heute Großaktionär der Firma und selber Chef. Das hat im Wesentlichen damit zu tun, dass du irgendwie 3 Jahre später mit 25, kann man zumindest so nachlesen, entschieden hast, okay, ich nehme einen riesigen Kredit auf, also für eine normale Verhältnisse irgendwie über 10 Millionen D-Mark waren es, glaube ich, ne? Und kaufe mich in die Firma ein, bei der ich gerade noch Assi war.
Also die Beschreibung passt. Also war ein Management-Buyout, den ich organisiert habe, gemeinsam mit dem Geschäftsführer. Also mir hätte keine Bank, die damals gut 30 Millionen D-Mark gegeben. Mhm. Aber gemeinsam mit dem Geschäftsführer haben wir beide das Geld bekommen und konnten die Firma wieder zurückkaufen, die er vorher verkauft hatte. Und haben dann ab da für eine kurze Zeit gemeinsam das weiterentwickelt. Für ihn war das eine Unterstützungsleistung. Also er wollte mir das ermöglichen, dass ich da weiterkomme, mhm, und hat mir geholfen bei der Finanzierung. Und ich musste dafür sorgen dann, dass er relativ schnell halt wieder seine Anteile los wurde. Und das klappte auch nur durch einen geschickten Wachstumskurs des Unternehmens, wenn man so will.
Mhm. Und wie groß war die Firma damals?
Also als ich angefangen habe, waren wir so ungefähr 20 Mitarbeiter. Also waren wirklich ein kleines Familienunternehmen. Mhm. Als wir gekauft haben, waren wir so bei 40 Mitarbeiter, würde ich sagen. Mhm. Und ab dann ging es zügig weiter halt. Jedes Jahr ein bisschen mehr.
Okay, aber du hast irgendwann, wann war der Börsengang initial?
2007. Mhm. Und nicht wie man das gewöhnlicher kennt, so als sozusagen Race, Capital Race. Wir haben uns damals an die Börse geschlichen, ein Listing gemacht.
Also so wie Spotify, so ein Direct Listing?
Ja, genau. Mhm. Korrekt. Mhm. Korrekt. Ohne irgendwelches Kapital aufzunehmen, weil wir es jetzt mal fairerweise auch nicht brauchten, weil die Rahmenbedingungen dafür auch nicht gut waren zu der Zeit. Das war ja so in den anfänglichen Turbulenzen der Finanzkrise. Und weil es im Wesentlichen darum ging, mit unseren Partnern, der gerade damals aus der Kreditwirtschaft, wieder oder, na, ein bisschen aufzuschließen und auf Augenhöhe zu spielen. Dass wir nicht das kleine Familienunternehmen sind, damals zu der Zeit dann aus Lübeck und Berlin, sondern dass wir ein ernstzunehmender Partner sind, der am Kapitalmarkt gelistet ist, deswegen auch von Anfang an Prime Standard mit allen Transparenzregeln, die du dann erfüllen musst, damit dich die Kreditwirtschaft ernst nimmt. Und das hat super funktioniert. Und außerdem haben alle einschließlich halt auch des Geschäftsführers, Herrn Scheck, der mich damals gefördert hat, haben halt ein liquides Papier bekommen und konnten dann ihren Exit flexibel gestalten. Und sozusagen, lange Zeit blieb ja Hypoport recht unentdeckt an der Börse. Insofern, die lange gewartet haben, haben am meisten dann davon profitiert.
Was war euer erstes Market Cap?
Also wir sind, glaube ich, warte mal kurz, wir sind mit einem Kurs von 15 Euro an die Börse gegangen. Das heißt, wir reden über 90 Millionen erstes Market Cap. Und das ging dann mal auch so auf 4 Euro runter. Da waren wir dann mal noch temporär irgendwas so bei 24 Millionen wert.
Und jetzt seid ihr 4 Milliarden wert. Das ist schon eine krasse Reise.
Das ist fairerweise auch vielleicht schon mal interessant für viele, die hier zuhören. Ich war sehr überrascht, wie wenig eigene Dynamik und Liquidität ein Kapitalmarkt entwickelt, wenn du nicht platzierst. Also wenn du wirklich dich an die Börse schleichst und dazu noch so ein B2B-Wert bist wie wir, den keiner kennt, dann hast du auch kein Handelsvolumen an der Börse. Das ist da dümpelt die Liquidität vor sich hin und damit auch der Kurs. Und dann ist das relativ mühsam, aus dieser Position heraus Investoren zu gewinnen, weil viele Investoren Liquiditätsbeschränkungen haben. Die sagen, ich schaue mir überhaupt keinen Wert an, der unter einer gewissen Market Cap und unter einem gewissen Handelsvolumen liegt. Also das heißt, du musst dann wirklich so eine Ochsentour machen und bei den Family Offices anfangen, die dich dann entdecken und sozusagen dich schrittweise ganz langsam in der Klientel der Investoren hocharbeiten.
Okay, das heißt, am Ende hast du dann Investoren überzeugt, in diese kleine Aktie rein zu investieren, Family Offices und ähnliches. Und dann hast du das Geld, das dann reinkam, benutzt oder Anteile benutzt, um weiter zuzukaufen. Am Ende habt ihr es ja neben Dr. Klein, also einem klassischen Franchise-System, sag ich mal, mit Online-Baukreditvermittlung, jetzt ja ganz viele andere Geschäftsmodelle im Fintech-Bereich, vor allen Dingen mit Nähe zu Versicherung, aber auch vor allen Dingen auch zu Baufinanzierung. So kann man es ja, glaube ich, beschreiben. Und das habt ihr dann aber auch stark auch irgendwie akquisitorisch gebaut, ne?
Ja, genau. Die Geschichte ist ja schon lang. Sind ja jetzt schon 14 Jahre, wenn man so will. Also am Anfang war es so, dass wir Aktien zurückgekauft haben an der Börse als Unternehmen. Das heißt, wir haben Liquidität angelegt in unsere eigenen Aktien, weil wir es uns als unterbewertet wahrgenommen haben und fanden das eine geschickte Art und Weise, dann wenn man so will, Wert für die verbliebenen Aktionäre zu schaffen. Ich selbst habe auch gekauft privat, wenn man so will, weiter Aktien in der Zeit. War ja einfach ein faires, liquides Papier, konnte jeder selber entscheiden. Wir haben nie Kapital aufgenommen an der Börse. Also nicht nur am Anfang mit dem Listing, sondern auch später haben wir nie die Option genutzt, ein Capital Raise zu machen. Wir sind in den letzten 20 Jahren innenfinanziert gewachsen und haben das auch die nächsten 20 Jahre vor.
Das heißt, innenfinanziert heißt, ihr findet das Geld selber und das Geld nimmt ihr dann und kauft damit zu.
Genau, also infinanziert heißt erstmal, wir nutzen unsere eigenen Gewinne, um sie wieder zu reinvestieren. Das heißt, wir schütten auch nicht aus. Wir haben auch noch nie einen Cent Dividende ausgeschüttet und haben auch das nicht vor in der Zukunft. Sondern wir nehmen das Geld und investieren das in die Skalierung von Geschäftsmodellen, in das Kaufen kleinerer Unternehmen. Also das ist unsere programmatische Akquisitionsstrategie in den letzten 5 Jahren, dass wir ein gutes Dutzend Unternehmen gekauft haben auf dem Weg. Und wenn du einen positiven Cashflow hast, kannst du die natürlich auch leveragen. Also wir kommen aus der Kreditwirtschaft, wir verstehen, wie man sich finanziert. Wir haben zwischenzeitlich uns mehr als 100 Millionen Euro von Banken geliehen zu unter 1% und haben damit auch Akquisitionen gestemmt, die wir jetzt aus dem reinen Cashflow nicht hätten uns leisten können.
Und ist das für dich persönlich krass, dass, ich meine, wenn man das anguckt, die gehören irgendwie fast 40% noch an der Firma, kann man sehr leicht durchrechnen, da bist du jetzt auf dem Papier oder könntest du es ja auch jederzeit liquidieren, Milliardär, es ist ja schon einfach verrückt, denke ich mal, wenn man sieht, wo du angefangen hast, ich kann mir das nicht richtig vorstellen, aber es muss ja verrückt sein eigentlich, oder?
Ja, ist es. Also immer fairerweise, das ist auch surreal, man nimmt es überhaupt nicht wahr ab einem gewissen Moment mehr, das war aber faktisch schon so, wo sozusagen als wir den Leverage MBO gestemmt haben, dass das funktioniert hat. Danach schwappte sofort die Dotcom-Blase aus den USA rüber damals im Jahr 2000. Plötzlich war das Unternehmen auf dem Papier viel mehr wert. Und sozusagen ich muss jetzt seit 20 Jahren schon mit diesem Gefühl leben, in Anführungsstrichen zu den Reichen dieser Republik zu gehören. Das ist das ist real. Also in dem Moment, wenn du es nicht liquidierst, und wie gesagt, Hypoport schüttet keine Dividende aus, und ich habe einmal Aktien verkauft, weil ich Wohneigentum erwerben wollte. Das war der einzige Moment, wo ich, könnte man sagen, dann doch mal einen kleinen Teil meines Aktienportfolios liquidieren musste, aber auch sofort in Steine angelegt habe. Wenn du es nicht liquidierst, verdirbt Geld dann auch nicht den Charakter. Dann ist es halt etwas, was da im Hintergrund schwebt und was dir etwas mehr Ruhe verschafft, wenn man so will, und wenn man so will, zumindest mal an der Stelle dann entspannt. Die Verantwortung für das Unternehmen dieser Größe reicht ja an Spannung im Leben.
Aber um das nochmal nachzuvollziehen, du hast irgendwie ein paar Aktien verkauft, nur um selber dir dann ein Haus zu kaufen? Oder also okay. okay, und wann war das?
Das ist jetzt 2 Jahre her.
Und bis dahin hast du gemietet?
Ja.
Das ist ja unglaublich. Also du bist derjenige, der irgendwie allen Leuten Baukredite verschafft, aber hast bis vor 2 Jahren selber gemietet.
Ja, das ist auch eine schöne Geschichte. Also ich war lange Zeit davon überzeugt, und rein ökonomisch war das in Deutschland auch richtig, zu mieten. Wir hatten einen hochattraktiven Mietmarkt. Du konntest alles mieten, was es gab. Es gab keine Differenzierung in der Qualität zwischen dem Wohneigentumsmarkt und dem Mietmarkt. So, selbst ich habe dann das Jahr 2011 und die Arbeitnehmerfreizügigkeit in der EU nicht als Wendepunkt erkannt. Ab dem hat sich der deutsche Immobilienmarkt halt verändert. Sozusagen, wir haben einen sozusagen für unsere Ökonomie super einen Zuzug aus allen europäischen Regionen. Damit haben wir eine Nachfrage, gerade im Mietwohnungsmarkt, die explodiert ist in den letzten Jahren. Und wir haben uns als Gesellschaft so gelähmt in unseren Bauaktivitäten, dass wir nicht hinterherkommen mit dem Neubau von Wohnungen für alle die hier wohnen wollen. Und dadurch ist das Mietsegment in seiner Qualität und natürlich auch in seinem Preis implodiert. Und selbst ich habe das verpasst, muss man sagen. Ich habe erst 2018 das Glück gehabt, dass der Vermieter meiner Wohnung plötzlich verkaufen wollte und ich die Chance damals nutzen konnte, die Wohnung schon mal zu kaufen.
Das heißt, du bist jetzt, nochmal zur Wiederholung, Milliardär, wohlgemerkt, ne, rein faktisch, und wohnst aber jetzt in der Wohnung, die vorher deine Mietwohnung war, die du jetzt gekauft hast.
Ja, nein, leichter Schwenk noch drin. Also genau, ich wohne jetzt auch noch in der Wohnung, die habe ich rein auf Kredit gekauft.
Okay.
Da, ich kannte ja jemanden, der sich mit Bau finanziert. Und man kann halt in Deutschland sich für sozusagen 10 Jahre fest Geld unter 1% leihen. Da macht es einfach kein Sinn, auch so, dass nicht zu groß wird, da überhaupt anderes Kapital einzusetzen. Die Wohnung, die ich vor 2 Jahren gekauft habe, die baue ich gerade um und aus. Das ist auch ein Abenteuer, sowas zu machen. Und da werden wir hoffentlich, oder nein, mit Sicherheit nächstes Jahr einziehen. Okay. Ab nächsten Jahr wohne ich dann sozusagen in der Wohnung, die dann auch zur Familie, zur Anzahl der Köpfe dann auch passt. Jetzt gerade wohnen wir, wenn man so will, unter dem deutschen Durchschnitt pro Quadratmeter Wohnfläche.
Okay, aber in Berlin, ne?
In Berlin.
Ah, okay. Aber die Firma sitzt ja zum Teil in Berlin und zum Teil in Lübeck, ne?
Genau, die von der Kopfzahl her größte Standort ist weiterhin Lübeck. Und nach ein paar Enttäuschungen über die lokale Politik hier in Berlin sind wir dann auch formal juristisch nach Lübeck gegangen mit Hypoport als Hauptsitz zum größten Standort. Genießen da auch, dass die Stadt Lübeck uns unterstützt in unserem Wachstum. Und hier in Berlin ist aber immer noch unser zweitgrößter Standort, der wächst genauso weiter. Und hier haben wir ein tolles Objekt in der Nähe des Bahnhofs gemietet und wachsen dann hier sozusagen unter der Wahrnehmungsschwelle des Senats halt weiter.
Aber das heißt, du hast dich wirklich über Berlin so geärgert, über die Politik, dass du entschieden hast, dann ziehe ich die Firma halt nach Lübeck, zumindest zum gewissen Teil.
Ja, korrekt. Das also das ist auch wieder so eine, könnte man jetzt sagen, alte Kamelle. Wir wollten unseren Hauptsitz hier in Berlin kaufen, der für unsere Bedürfnisse um- und ausgebaut worden war. Und in dem Moment, wo wir den gekauft haben, hat der Senat sein Vorkaufsrecht ausgeübt und uns gekündigt. Und das ist eine Art von Standortpolitik, die ich persönlich, die auch das Unternehmen zumindest mal an den Pranger stellen wollten. Und da gehörte dazu, mit einer gewissen Aufmerksamkeit auch zu sagen, dann gehen wir halt weg als Hypoport, wenn ihr uns hier nicht haben wollt.
Mhm. Und was war das für ein Kalkül? Also warum hat der Staat oder die Stadt Berlin das gemacht?
Da ist kein Kalkül dahinter. Die Immobilie lag zentral in Berlin. Zu der Zeit war die Stadt der Meinung, sie brauchen mehr Fläche für ihre Beamten. Insofern haben sie alle Immobilien gekauft. Einfach, wir waren unglücklicherweise die erste, die sie gekauft haben, die sie kriegen konnten per Vorkaufsrecht. Und insofern einfach nur, um Fläche zu haben. Heute ist da jetzt ein Bürgeramt drin. Mhm. Also wer unsere ehemalige Immobilie sehen will in Berlin Mitte für eine Hochzeitsanmeldung, muss man jetzt in unseren ehemaligen Hauptsitz.
Okay. Wir haben noch gar nicht so viel drüber gesprochen. Also ihr habt 2000 Leute, ne, aktuell?
Ja, genau, so 2300 müsste es gerade sein ungefähr.
Und die Eckdaten sind so, letztes Jahr 400 Millionen Umsatz gemacht und ungefähr 10% Marge, also 40 Millionen Ergebnis liefert ihr ab, im letzten Jahr zumindest so, ne?
Ja, genau. Also EBIT, ungefähr die gleiche Summe investieren wir ergebniswirksam vorher schon. Das heißt, wir stecken relativ viel Geld in Zukunftsprojekte parallel. Das mindert den ausgewiesenen Gewinn, erhöht aber die Chancen in der Zukunft. Ja, und wir haben uns halt, wenn man so will, über die Jahre dann auch eine Aktionärsklientel geschaffen, ausgesucht, darauf eingewirkt, die ähnlich wie ich als Unternehmer sehr langfristig orientiert ist. Das heißt, dieses hohe Investitionsvolumen, das wir aus unserem Cashflow stemmen, in die Erschließung weiterer Geschäftsmodelle, wird auch von den Aktionären allen mitgetragen.
Hier kommt der ganz, ganz friendly Reminder, doch auch über Ökostrom und dann am besten über Lichtblick nachzudenken. Ich habe es in den letzten Wochen und Monaten hier häufiger erwähnt. Wir sind stolzer Partner von Lichtblick. Das sind nun mal die Ökostrompioniere in Deutschland, die schon vor langer Zeit verstanden haben, worauf es demnächst ankommt, denen es wirklich am Herzen liegt, unsere Zukunft klimaneutral zu gestalten. Und da kann man mitmachen. Man kann halt seinen Strom nachhaltig bei Lichtblick beziehen. Machen wir als guter Partner natürlich logischerweise auch und nicht nur als Partner. Man kann aber auch noch mehr tun. Darauf wurde ich gebeten hinzuweisen. Man kann zum Beispiel seine Heizung regelmäßig entlüften, dann frisst sie weniger Energie. Man kann beim Waschen auf die Vorwäsche verzichten, braucht kein Mensch. Genauso wie das Vorheizen beim Ofen braucht auch kein Mensch. Am besten, wenn ihr was verbraucht an Strom, dann Ökostrom. Aber wenn ihr Strom verbraucht, und wer tut das nicht, es ist ja auch kein Verbrechen, dann am besten den von Lichtblick und den auch am besten günstiger einkaufen. Mit dem Gutscheincode ROCKSTARS50 bekommt man 50 Euro extra Bonus, wenn man bei Lichtblick abschließt, bis zum 31. Dezember. Und vielleicht nochmal zum Verständnis, was ihr genau macht. Also es gibt jetzt ja verschiedene Bereiche. Wir haben jetzt schon über den Dr. Klein-Bereich gesprochen. Wenn man bei Google irgendwie nach Immobilienfinanzierung guckt, dann sieht man sofort Dr. Klein und dann werden einem da Sachen angeboten. Online, aber das gibt es auch offline. Und das größte oder wichtigste Asset ist aber ein Marktplatz, den ihr betreibt. Und der heißt Europace. Also ich beschreibe es jetzt mal für Hörer, die jetzt wahrscheinlich so nicht sofort greifen können. Ich habe ja auch erstmal einarbeiten müssen. Also Europace ist der Marktplatz und auf diesem Marktplatz werden Baufinanzierungen angeboten, aber halt im B2B-Bereich zwischen verschiedenen Banken und zwischen Immobilien und zwischen anderen Banken am Ende, kann man so sagen. Das ist ja kein Marktplatz, wo jetzt Endkunden Zugang hätten.
Korrekt. Also das ist die. Am Ende ist Europace die Plattform, auf der der Berater arbeitet, wenn er einen Verbraucher berät und die Möglichkeit hat, entweder aus dem kompletten Angebot von 700 Banken auszuwählen oder falls er in einer Bankfiliale sitzt und die Bank sagt, wir nehmen aber nur 5 von diesen Banken, an die wir vermitteln und unser eigenes Kreditangebot, dann ist das halt ein bisschen eingeschränkter. Also der Verbraucher selber merkt es nicht, er merkt es nur daran, dass der Berater, der ihm gegenüber sitzt, sehr effizient arbeitet, von jedem Ort der Welt aus arbeiten könnte. Er muss nicht in der Bankfiliale sitzen. Und wenn er ein unabhängiger Berater ist, halt an dieser schieren Masse an Optionen, die der Berater hat, die er mit dem Verbraucher besprechen kann und wo er dann das Optimum für den Verbraucher aus diesem Angebot auswählt.
Am Ende so einen digitalen Marktplatz zu haben, der liquide ist, der funktioniert, an beiden Seiten sozusagen, ne, die ausreichende Nachfrage oder Angebot hat, das ist ja schon eigentlich im Kern dann wirklich so, dass das digitale Geschäftsmodell, das gerade aktuell alle haben wollen, ihr nehmt euch dann eine Provision, gehe ich von aus, wenn da was dem Marktplatz zustande kommt? Und dann hat einfach im Ende jetzt in den letzten Jahren auch der Kapitalmarkt besser verstanden, dass ihr genau das macht, was eigentlich jetzt gerade alle VCs händeringend suchen oder alle Growth-Investoren händeringend suchen, nämlich halt ne, zum Beispiel digitale Marktplätze.
Ja, korrekt.
Und das hast du einfach ein bisschen früher gesehen, kann man so sagen, dass das irgendwie funktionieren würde.
Ja, na, aus dem eigenen Bedürfnis heraus. Also wir waren mit Dr. Klein damals ein junger, aufstrebender, online-affiner Hypothekenmakler und haben gemerkt, welchen Aufwand wir betreiben müssen, um diesen komplexen Prozess der Beratung und der Abwicklung mit der Bank zu digitalisieren. Also die Software habe ich damals ganz am Anfang gerade eingeschrieben. Und insofern wusste ich, wie aufwendig das ist und haben mir gesagt, wenn das jeder im Markt machen muss und die Zukunft ist nun mal die unabhängige Beratung für ganz viele 100 Banken, dann ist das nicht effizient, nicht ökonomisch für den Markt. Also haben wir gesagt, brauchen wir so eine Software, so eine Plattform, die das für den gesamten Markt abbildet. Und wir haben halt immer den Anspruch in unseren Geschäftsmodellen, dass wir den kompletten Markt abbilden jeweils und das mit einem Preismodell versehen. Du hast gerade schon gesagt, eine Provision bekommen, also eine Transaktionsgebühr bekommen, die fair ist für diese effizient steigernde Digitalisierungsleistung. Also vielleicht auch wichtig, also wir sind eine Plattform, wir drängen uns nicht in die Wertschöpfung und nutzen dann eine Machtposition aus, sondern wir nehmen einen fairen Preis, den schreiben wir am Anfang ran und dann kann sich jeder überlegen, wann er auf unsere Technologie migrieren will und Teil dieses Ökosystems werden will und wann auch nicht. Und das hat gut funktioniert bis jetzt.
Wie guckst denn du, ich meine, du bist jetzt also tief drin, hast du was selber geschrieben, guckst natürlich mit sehr, sehr wahrscheinlich interessierten Augen die ganze Digitalwelt an. Jetzt siehst du, dass halt andere Fintechs, die nicht ansatzweise eure Zahlen haben, also weder 40 Millionen Ergebnis noch 400 Millionen Umsatz, zum Teil ja sogar schon mehr wert sind. Also nehmen wir einen N26, da geht es gerade darum, ob die vielleicht 10 Milliarden wert sind oder auch Trade Republic, sind, glaube ich, in der letzten Finanzierungsrunde wertvoller als ihr. Wundert dich das? Wie blickst du drauf?
Ja, also ich verstehe Investoren sowohl im VC-Bereich, welche Chancen sie dort mitnehmen, welche Chancen sie haben in der weiteren Entwicklung. Ich sehe auch natürlich die public gegangen sind, mit welchen Multiples, mit welcher Euphorie Wachstumsunternehmen bewertet werden. Und mit dem Blick darauf, dass wir ein allgemeines Zinsniveau haben, das sich irgendwo um die Null herum bewegt, ist faktisch jede hohe Bewertung eines Wachstumsunternehmens richtig, weil, wenn man so will, die ewige Rente, der Terminal Value, der da drin steckt, nun mal unheimlich hoch ist. Insofern, muss jeder Aktionär für sich entscheiden, jeder Investor für sich entscheiden, wo er jetzt mehr Zukunftschancen, mehr Dynamik in der Zukunft erwartet und wo er noch ein bisschen mehr zahlt als bei einem anderen Papier.
Aber es gibt auch Startups oder Grown-Ups oder so, die jetzt schon sehr viel wert sind, wo du wirklich scheinbar gar nicht so richtig dran glaubst.
Ja, natürlich gibt es das auch immer wieder.
Also wenn man dir bei Twitter folgt, eine Empfehlung an jeden hier, du bist irgendwie so eigentlich sehr zurückhaltend bei Twitter, da gibt es sozusagen den Twitter-Ronald, der auch durchaus mal Tacheles redet.
Ja, genau, das da wird mein Public Relations Chef dann immer ganz übel, wenn er sieht, mit sozusagen, wie ich da frei Schnauze rede. Manchmal kann ich nicht anders. Das ist so. Und das gilt natürlich auch für die ein oder andere, sagen wir mal, so euphorische Wette.
Also man kann ja sagen, WeFox ist eine Firma, ich kenne die auch, das ist sogar der Ashton Kutcher, der, was immer das heißt, ne, der berühmte Investor, glaube ich, da dabei. Die sind also in Deutschland immer auch als Unicorn geführt mittlerweile, aber da bist du zum Beispiel skeptisch.
Ja, das ist, also ich verstehe die Ökonomie dahinter, was sich jeder erhofft. Das kann wirtschaftlich alles funktionieren irgendwann. Das ist eine andere Art und Weise, Unternehmen zu bauen und zu skalieren und sozusagen eine Unternehmenskultur zu entwickeln, als wofür ich stehen würde.
Ich meine, du stehst also für sozusagen eher so schrittweiseres, etwas langsameres Wachstum. Ich glaube, du glaubst auch nicht daran, dass man jetzt schnell deutlich mehr als 30-40% wachsen sollte, einfach auf der Personalseite, weil das kulturell gar nicht überhaupt machbar sei.
Ja, korrekt. Das ist immer wir haben es selber auch ausprobiert. Es gab Zeiten, wo wir schneller als 50% in den Köpfen gewachsen sind. Du triffst da nicht mehr die richtigen Entscheidungen bei den Menschen, die du an Bord holst. Und relativ schnell treffen die ja schon wieder Entscheidungen. Und da entstehen schnell große Fehler. Und das ist dann sehr schmerzhaft, die zu korrigieren. Schmerzhaft für die Menschen, die beteiligt sind, schmerzhaft für die Unternehmung. Und da sind wir, wenn man so will, versuchen wir immer die richtige Geschwindigkeit zu wählen in den letzten 20 Jahren. Und haben für uns herausgefunden, dass also zu langsam wachsen ist nicht gut. Also so unter 10% ist nicht gut. Dann wird es langweilig für die besten Leute. Dann gibt es nicht genug neue Sachen zu tun. Und wenn du aber zu schnell skalierst, dann sorgst du für Altlasten in deiner Kultur und in deiner Organisation, die du nachher schmerzhaft korrigieren musst.
Mhm. Ist ein Erfolgsfaktor von euch auch, dass ihr vor allen Dingen immer so B2B-Sachen macht und nicht B2C? Also klar, Dr. Klein ist jetzt die Ausnahme, aber alles, was ihr danach gemacht habt, irgendwie, wir hatten ja gerade über Europace gesprochen, ist eher B2B. Ist das so ein bisschen bewusst gewählt? Wahrscheinlich, ne?
Ja, das liegt an der Kapitalrestriktion. Ich bin selbst davon überzeugt, dass wenn du B2C etwas machst, dann musst du entweder eine super geile Idee haben, die niemand, warum auch immer, schnell kopieren kann. Und das ist schwer in einem digitalen Umfeld. Oder du befindest dich früher oder später in einem Wettrennen um die Kapitalseite. Und wenn du das tust, dann verlierst du natürlich auch als Gründer häufig sehr schnell dann die Kontrolle über dein Unternehmen B2C. Dann sind halt die anderen, die das Kapital stellen, irgendwann mächtiger. Und vor dem Hintergrund haben wir uns sehr früh dazu entschieden, uns eher auf B2B-Geschäftsmodelle, die ein bisschen mehr Hartnäckigkeit brauchen, ein bisschen zäher sind, aber die halt langfristig organisch gleichmäßiger skalieren zu konzentrieren und nicht in ein Wettrennen, um in Aufbau einer Marke zu treten. Und selbst Dr. Klein ist mehr B2B, als man das von außen annimmt, weil es am Ende darum geht, Franchise-Nehmer zu gewinnen, in der Region, sodass du überall in der Region vertreten bist. Und dann ist das Ganze noch eine Online-Lead-Generierung, die du dann harmonisieren musst auf das Franchise-Netzwerk. Also wo generierst du wie viel Leads?
Das klingt ja so einfach, dass ihr da euch irgendwie B2B-mäßig verstärkt und danach kauft, aber auch da sind ja riesige Preise. Also ich meine, ich habe schon verstanden, dass du diese Mechanik des B2C generell schwierig findest. Ne? Entweder man verwässert, wo man die Marke aufbauen muss und dafür Geld braucht, oder man wird halt kopiert und so. Aber wo findet ihr denn eure Modelle, die ihr kauft? Also ich meine, eine profitable oder ansatzweise profitable B2B-Firma in eurem Segment, da liegen jetzt, stelle ich mir so vor, auch nicht viele draußen rum und warten, dass ihr mal anruft.
Ja, absolut. Also das ist auch sehr stark eine Buy-and-Scale-Strategie. Also wir suchen nach Ideen, die gerade weil sie im B2B-Umfeld tätig sind, sagen wir mal, Schwierigkeiten haben, weiter schnell zu skalieren. Und wo wir durch die Oberfläche, die wir bieten, das Netzwerk, also die vielen, vielen Partnerstrukturen, die wir schon haben, dann solche Geschäftsmodelle schneller erfolgreich machen können. Also das, wenn man so will, wir leveragen unsere bestehenden Plattformen, unser Ökosystem, um gute Ideen, die an der Skalierung gescheitert sind, dann weiterzuentwickeln.
Und die findest du durch einfach Scouting oder hast du ein Team, das sozusagen den Markt, ich meine, das ist ja eine Arbeit am Ende wie ein VC auch, also, oder mehr oder weniger.
Genau, also es gibt gerade für das Startup-Ökosystem ein Team, das sich darum kümmert. Aber es gibt natürlich auch die sozusagen schiere Oberfläche, die wir im Markt haben. Also dadurch, dass wir überall in diesen drei Industrien Touchpoints haben, merken wir natürlich auch, wo es neue, gute Ideen gibt in einem B2B-Umfeld, wo wir sehen, dass wir mit den Partnern können und sie dann kennenlernen können und dann im Zweifelsfall auch merken, dass es sinnvoll ist, das gemeinsam weiter zu skalieren, weil sie es allein nicht durchhalten.
Mhm. Also okay, und dann kauft ihr auch unprofitable Firmen zum Teil?
Ja, das ist also das ist Teil davon, also unprofitabel oder halt auch langsam, nur noch langsam skalierende. Also sie hatten eine gute Idee, aber schaffen es irgendwann nicht mehr, die Traktion zu halten. Das ist dann auch für uns interessant, wenn wir die Oberfläche für schnelleres Wachstum bieten können.
Und wie viele Akquisitionen macht ihr so im Jahr?
Ja, also zurzeit ein bisschen weniger. Also Hochzeit war 18, 19, da war es knapp 10 jedes Jahr. Mhm. Jetzt in der Zwischenzeit sind wir eher so bei 3, 4, weil wir die auch noch verarbeiten müssen, diese Sturm- und Drangzeit. Also die Komplexität im Netzwerk ist schon groß geworden. Also dass noch jedes Unternehmen weiß, wer alles noch in der Wertschöpfungskette neben ihm arbeitet und was die tun und wie die das tun. Und dass wir die Synergien heben, über die ich gerade geredet habe. Ja, also diese Oberfläche auch wirksam wird, dass die neuen Unternehmen, die dazukommen, auch wirklich wachsen können. Das macht schon eine ganze Menge Arbeit.
Aber es
ist ein bisschen langsamer gerade.
Aber jetzt mal so als potenzieller Aktionär gefragt, dass ich überlegt, Mensch, bei dem Wachstum in den letzten Jahren, da wäre ich auch gerne dabei gewesen und vielleicht in Zukunft dabei. Wenn man jetzt auf zukünftiges Wachstum kommt, dann vor allen Dingen auch daher, dass ihr weiter zukauft oder kommt das jetzt auch aus dem Wachstum des Marktplatzes oder der Stammgeschäfte?
Ja, also das witzigerweise von der reinen Numerik her wachsen die sozusagen tradierten Geschäftsmodelle, also gerade rund um den Kreditmarktplatz Europace, immer noch am stärksten. Also die liegen bei 20% plus im jährlichen Wachstum gerade. Während die ganzen Jungen, wenn man so will, erstmal Tritt fassen müssen und diese Transformation hinkriegen müssen auf, wir waren bisher allein, jetzt sind wir in so einem Netzwerk, ganz viele andere wollen uns helfen, aber das macht alles auch ganz schön viel Arbeit und wir müssen das alles priorisieren und wir müssen das irgendwie auch praktisch gemeinsam hinkriegen. Und insofern, das Wachstum der Jungen bewegt sich noch eher im unteren zweistelligen Bereich. Das wird jetzt aber zunehmen in den nächsten Monaten und Quartalen.
Also wenn du jetzt sagst, das Kerngeschäft, also das Marktplatzgeschäft wächst um 20% und man guckt jetzt, ihr macht irgendwie schon jetzt irgendwie 400 Millionen Umsatz, 40 Millionen Ergebnis und dann ist ja fast so, wenn ihr jetzt nicht so als Oldschool, sag ich mal, Fintech positioniert werdet, wenn ihr jetzt sozusagen heute euch gründen würdet oder vor ein paar Monaten gründen würdet mit den Zahlen, dann gäbe es doch ganz andere Multiples. Also seid ihr nicht eigentlich dann sogar unterbewertet? Ich meine, Faktor jetzt irgendwie noch nicht mal 10 auf den Umsatz, das ist doch irgendwie, wie gesagt, da gucken doch die meisten Kapitalgeber eigentlich traurig. Müsstest du da nicht noch viel mehr sozusagen Vision verkaufen und sagen, hey, ich möchte eigentlich eher eine Bewertung von 6 bis 8 oder so haben? Und noch mehr?
Nein, das ist auch, also auch, das war auch die letzten 20, nee, die letzten, Entschuldigung, die letzten 14 Jahre, seit wir an der Börse sind, schon ein Thema. Also, wir wollen ja kein Kapital aufnehmen. Das heißt, unser Market Cap, unsere Bewertung ist uns eigentlich völlig egal. Das ist ein Austausch zwischen Aktionären, die Aktien hin und her verkaufen. Also insofern limitiere ich auch die Ressourcen für mich persönlich, aber auch für Hypoport insgesamt, die wir in die Investorenkommunikation stecken. Wir brauchen keine hohe Bewertung. Das ändert nichts daran, wie erfolgreich Hypoport im primären Markt arbeitet. Insofern geht unsere primäre Energie auch in den primären Markt und nicht in die Kapitalmarktaktivitäten.
Was hat euch denn überhaupt bewogen, an die Börse zu gehen? Weil rein theoretisch hättest du das Ding ja dann auch total entspannt privat halten können.
Absolut. Also jetzt für mich persönlich macht das keinen großen Unterschied. Der Unterschied war für unsere Partner. So eine große deutsche Bank zum Beispiel, die ihr gesamtes Baufinanzierungsgeschäft in der Zukunft über Europace abwickelt, schaut sich diese Firma an, damals 2007 noch 200 Mitarbeiter, privatrechtlich, das ist einfach eine Risikoposition für so ein Institut. Und da ist eine börsennotierte Gesellschaft ganz was anderes, weil sie hat eine andere Transparenz. Man kann sehen, wem sie gehört. Man sieht jedes Quartal, wie es ihr geht und ist deutlich entspannter als Institution. Und wir hatten früher Friends and Family Programme, wo es möglich war, Aktien der Altaktionäre immer wieder auch zu kaufen. Und da hing immer auch dran, dass es früher oder später zu einem liquiden Papier wird. Und dieses Versprechen haben wir dann auch erfüllt.
Und lass uns mal ein bisschen über das Thema, was wir gerade so kurz gestriffen haben. Ihr seid irgendwie sehr konservativ in der Kommunikation. Auch du bist jetzt niemand, der sich eigentlich in den Vordergrund drängt, auf irgendwelchen Business-Events oder so gehypt wird, obwohl das ja berechtigt wäre, offensichtlich mit dem Erfolg. Außerhalb bei Twitter, da war ich ganz überrascht zu sehen, da nimmst du ja auch politisch sehr, sehr klar Stellung. Und also man kann das verfolgen, du bist da eher im, sagen wir, FDP-CDU-Lager und auch wirklich sehr klar.
Ja, das ist die Trennung, könnte man sagen, zwischen meiner privaten Sphäre, so es die gibt, und dem Unternehmen. Als Unternehmen musst du dich mit den Rahmenbedingungen arrangieren und musst du das Möglichste aus dem herausholen, was an Rahmenbedingungen da ist. Als Privatmann, als Bürger habe ich schon das Recht und die Pflicht am Ende auch, meine Meinung zu sagen. Ich kann nicht einfach nur zuschauen, wenn es Fehlentwicklungen gibt in der Gestaltung unserer Gesellschaft und in der Gestaltung der Rahmenbedingungen, wie wir als Gesellschaft unseren Wohlstand in die nächsten Jahrzehnte tragen. Und insofern da muss ich mich klar äußern. Das geht nicht anders. Da kann ich nicht sozusagen weichgespült agieren an der Stelle.
Sag mal so ein, zwei Punkte, wo du wirklich sagst, das ist jetzt für dich zumindest total klar, dass das irgendwie so nicht geht oder dass da Fehler gemacht werden, politisch gesehen.
Wir eng mit unserem Geschäft verbunden und deswegen schreibe ich mir da ja gewisse Kompetenzen. So ist der Wohnungsmarkt. Und die Transformation aus einem stark mietlastigen Wohnungsmarkt hin zu einem eigentumslastigen Wohnungsmarkt wie im Rest Europas ist uns bisher nicht gelungen. Also das ist ein Desaster, wenn man so will, was gerade passiert. Wenn wir schauen, wie stark unterstützen wir gerade junge Familien dabei, Wohneigentum zu erwerben. Und das ist ein gesellschaftlicher Sprengstoff und das ist natürlich auch in der Rückwirkung für Hypoport eine verpasste Chance für unsere Gesellschaft, dass wir diese Transformation nicht besser begleiten und dafür sorgen, dass jedes Jahr 100.000 Familien mehr in die eigenen vier Wände kommen. Und das müsste eigentlich passieren. Politisch wäre das unheimlich wichtig für uns.
Mhm. Und woran liegt das, dass es nicht passiert?
Na, das ist, also wir haben uns daran gewöhnt gehabt, in den also bis vor 10 Jahren so ungefähr, dass halt Deutschland eher eine stagnierende Bevölkerung hat und haben unsere Rahmenbedingungen auf Verwalten des Bestandes sozusagen effizienter, ökonomischer unsere Städte zu gestalten ausgerichtet. Und mit der Umstieg auf, nee, die müssen jetzt wieder wachsen. Wir müssen schnell wachsende Städte haben. Wir brauchen massiv mehr Infrastruktur. Das muss, die Genehmigungsprozesse müssen effizient werden, damit wir so eine Stadt wie Berlin zum Beispiel schnell mal 200.000 Wohnungen mehr haben. Dieser Umstieg gelingt uns nicht mehr. Wir haben uns daran gewöhnt, dass wir in der Stagnation sind als Gesellschaft. Und der Rest Europas lässt uns nicht stagnieren. Die Menschen kommen hierher und zwingen uns zu einer Veränderung. Und dieser Clash ist bisher nicht gelöst.
Mhm. Und du bist auch explizit, sagen wir mal, in Berlin gibt es ja die große Diskussion, Mietdeckel und sowas alles, da glaubst du überhaupt nicht dran, ne?
Na, das ist, glaubt an die Wissenschaft, kann ich nur sagen. Also, das ist 100-mal erforscht. Mietendeckel gab es seit dem alten Rom. Damit schafft man keinen neuen Wohnraum, sondern verschlimmert die Situation, weil das ein knappes Gut billiger zu machen, ist nicht die Lösung. Also politisch kurzfristig ja, für die Gesellschaft ist es nie die richtige Lösung, sondern sorgt nur für weiteren Sprengkraft. Und auch jetzt gerade so Enteignungsdiskussionen, wie wir sie hier in Berlin haben, die ja praktisch nie Wirklichkeit werden, die aber eine Stimmung entfalten, die Wohneigentum oder die Schaffung von neuen Wohnungen nicht fördert. Das ist einfach pures Gift in unserer Gesellschaft.
Unsere Freundinnen und Freunde bei Vodafone haben sich was ganz Neues ausgedacht diesmal, und zwar eine Antwort auf das Thema Cyberkriminalität. Man hört es ja immer wieder, dass Firmen sozusagen überfallen werden, attackiert werden von Cyberkriminellen, häufig über so Phishing-Attacken, wo man dann versucht, über einzelne Accounts von Mitarbeitern in Firmen einzubrechen. Und genau da setzt Vodafone an und sagt, okay, wir sichern die verschiedensten im Umlauf befindlichen Mobiltelefone eines Unternehmens ab mit unserem Angebot Vodafone Lookout. Das Ganze läuft über eine App und in Kombination mit einem Tarif. Dann gibt es einen mobilen Schutzschild und diesen Lookout for Small Businesses gibt es exklusiv nur bei Vodafone, um dann zum Beispiel dieses über die App das Mobilfunk jeweils zu schützen und die Firmendaten zu sichern und zu verhindern, dass da ein Angreifer noch in weitere Systeme einbrechen kann, wenn er irgendwo einen Mitarbeiter über eine Phishing-Attacke vielleicht ausgetrickst hat. Das Ganze kostet normalerweise deutlich mehr, als wenn man das kombiniert mit einem Tarif. Bei den verschiedensten Geschäftskunden, Mobilfunktarifen immer 20% Rabatt auf Lookout bis Ende des Jahres, also bis zum 31.12. Alle Infos vodafone.de/lookout. Natürlich ist immer das Problem, also ich lese das und finde das auch, sagen wir mal, sehr gut, weil es halt klar ist und auch, weil es auch klar argumentierst. Aber natürlich denkt man so, okay, da kommt jetzt jemand, der natürlich davon profitieren würde, wenn das anders organisiert wäre oder wenn da jetzt andere Entscheidungen getroffen würden politisch. Aus der Falle kommt man ja quasi nicht raus. Also du sagst jetzt, ich mache das aber privat, aber deine geschäftlichen Interessen lassen natürlich vermuten, dass das irgendwie auch für dich günstig wäre, ne?
Ja, also wäre ich auch verrückt, wenn ich geschäftlich etwas tun würde, an was ich nicht glaube, dass das das Richtige für die Gesellschaft wäre. Insofern, das handicapt mich, wenn man so will, in einer Diskussion, weil das sozusagen ähnlich wie meine Hautfarbe und mein Alter und meine Geschlecht mich in der einen oder anderen Diskussion handicapt.
Als alter weißer Mann meinst du?
Genau, als alter weißer Mann bin ich auch gehandicapt. Das kann ich nicht ändern, trotzdem kann ich ja nicht schweigen. Mhm. Das ist die Option gibt es da nicht. Ich muss mich immer fragen, wie viele Ressourcen bin ich bereit, da zu allokieren. Da gibt es die Firma, die ist verdammt wichtig. Da gibt es die Familie, die ist noch wichtiger. Und insofern eine gewisse, also ich habe für mich Twitter als das Medium identifiziert, wo ich bereit bin, Ressourcen zu allokieren und meine Meinung öffentlich kundzutun, meine Kompetenz zur Verfügung zu stellen. Ob das, also was ich damit bewirke, das weiß ich nicht. Das auch, ist dann auch nicht wichtig. Ich fühle mich erstmal gut, dass ich gesagt habe, was ich weiß.
Okay, und sagen wir mal, einen größeren Einstieg in diese Politik ist für dich jetzt auch kein Thema, keine Zeit da. Also dass ich engagiere mich jetzt irgendwie doch in einer Partei oder Spende oder sowas in der Art?
Nein, das ist, also genau, das ist, also dafür liebe ich das, was ich tue, zu sehr und dafür ist mir meine Familie auch zu wichtig, als dass ich dort ein weiteres Beschäftigungsfeld hätte. Ich kann das besser, was ich jetzt gerade tue, ein Unternehmen entwickeln. Ich muss dann doch die Entwicklung der Gesellschaft muss ich den Profis überlassen und Menschen, die sich dafür eine Passion entwickelt haben.
Mhm. Also und wenn man dir so zuhört, dann ist das schon so, die nächsten 10, 15, 20 Jahre machst du Holpeport. Also das ist jetzt kein Ding, wo du jetzt irgendwie auf absehbare Zeit wechseln würdest.
Absolut. Das macht mir, die letzten 20 Jahre hat es mir immer Spaß gemacht. Das hat sich nicht verändert, auch wenn sich das, was ich tue und worüber ich nachdenken muss, immer wieder verändert. Also ich muss mich ja leider etwas vom Markt entfernen. Das, was wir abdecken an Geschäftsmodellen, wird immer komplexer. Da gibt es Menschen, die können das viel besser als ich zwischenzeitlich. Aber die Frage, wie organisieren wir so eine komplexe Organisation wie Hypoport, die aus knapp 20 Unternehmen besteht, die alle irgendwie zusammenwirken müssen. Das ist etwas, was heute sehr viel Spaß macht, sehr spannend ist. Und die Fragen, die wir morgen beantworten werden müssen, die Rätsel, die wir morgen lösen müssen, die kommen dann noch.
Du bist ja, also wenn man auch gerade über die Organisation nachdenkt, und du hast es ja erzählt, von 20 Leuten auf 2000 aufgebaut, da bist du so Verfechter von extrem dezentralem Ansatz. Also da du nennst das irgendwie Holokratie, oder das heißt so, war mir noch gar nicht so geläufig als Begriff, jetzt auch gerade rund um so Startups oder so Themen. Aber das ist so ein Prinzip, das für dich wichtig ist, ne?
Absolut. Also die Dezentralität ist prägt Hypoport. So ungefähr jetzt seit 8 Jahren, würde ich sagen. Mhm. Weil wir auch in die Falle reingelaufen sind, die jedes Unternehmen in seiner Entwicklung macht. Du wächst und glaubst irgendwann, aus so einer Startup-Kultur kommt, wo wir 20 Leute waren, und als wir dann irgendwie so bei 500 waren, dass du über Regeln, über zusätzliche Managementstrukturen, Zwischenebenen, Hierarchie es schaffst, die Probleme zu lösen. Und in Wirklichkeit wirst du einfach immer nur noch langsamer. Weil die Umwelt ist halt komplex um uns herum, und die richtigen Antworten zu finden, schaffst du nur, wenn du in der Breite entscheidest, wenn du da entscheidest, wo die Touchpoints sind zu der Umgebung. Und das ist nicht im Zentrum, das ist nicht da, wo ich bin, wenn man so will. Also ich weiß, wie viele Fehler ich gemacht habe in dieser Zeit, weil ich einfach viel zu weit weg bin bin ein absolut überzeugter Verfechter von Dezentralität, dass alles dort entschieden werden muss, also so dezentral wie möglich. Und die Holokratie ist ein Betriebssystem dafür.
Ist denn sozusagen der entscheidende Erfolgsfaktor denn die Auswahl der richtigen Leute, also das richtige Assessment von Leuten, die sich bei euch bewerben oder die ihr einkauft?
Absolut, korrekt. Das ist, du brauchst Menschen, die Verantwortung übernehmen können und wollen, um in der Dezentralität vorwärts zu kommen. Also die Personen sind entscheidend für den Erfolg nachher.
Und bist du da eng dran? Also machst du da sozusagen auf der zweiten und dritten Ebene so die Hiring-Gespräche auch alle selber?
Das würde schon wieder der Dezentralität widersprechen. Also ich muss die hiren, die Hypoport-Unternehmen führen. Das ist mein Job. Mhm. Was innerhalb der Hypoport-Unternehmen passiert, ist der ihr Job. Umso wichtiger ist es dann aber auch, die richtigen Leute an die Spitze von Hypoport-Unternehmen zu bringen.
Und ihr seid jetzt aktuell, so gibt es im Konzern so ungefähr 20, sagtest du, Hypoport-Unternehmen. Und die steuerst du dann, so muss man sich das vorstellen.
Na, zusammen mit meinem Vorstandskollegen, also haben wir uns die Märkte ein bisschen aufgeteilt, so entlang der Wertschöpfungsketten. Also er macht Versicherungswirtschaft und eher die verbrauchernahen Themen, sowas wie Dr. Klein, und ich mache die Kreditwirtschaft und die Wohnungswirtschaft. Mhm. Also da muss man dezentralisieren.
Wo siehst du die Firma jetzt irgendwie in sagen wir mal 5 bis 10 Jahren? Also A, natürlich wertmäßig, und werden dann weiterhin die jetzt schon laufenden Marktplätze die größten sein, oder was kommt denn als ganz großes Thema noch dazu?
Also ja, vielleicht von der Größe her, das lässt sich ganz gut ausrechnen, könnte man sagen. Also wir wachsen irgendwie so mit 15-20%. Das heißt, alle 5 Jahre verdoppeln wir uns ungefähr. Kann man frei wählen den Horizont in die Zukunft hinein, und weiß man, wie groß wir ungefähr sein werden. Mhm. Inhaltlich sehen wir, dass also gerade der Immobilienfinanzierungsmarkt, wo wir eine herausragende Stelle uns zwischenzeitlich erarbeitet haben, die Chance eröffnet, dass wir die Art und Weise, wie Wohneigentum in Deutschland den Besitzer wechselt oder den Eigentümer wechselt, neu gestalten können, mehr digitalisieren können. Hast ja gerade gehört, ich habe selber das ausprobiert in den letzten 3 Jahren, 2 Mal. Das sind immer noch krude Prozesse, wenn du dir anschaust, wie du am Ende die eigene 4 Wände bekommst. Wie aufwendig das ist, selbst für jemanden, der sich echt im Detail damit auskennt, wie viele Monate du da verbringst, da gibt es viel zu verändern in diesem Markt.
Was man da immer auch hört, so, das klang jetzt ein bisschen so, ist dieses Thema Blockchain. Glaubst du daran? Also ist das für dich so sagen wir, vielleicht Blockchain und Krypto mal so zusammengefragt? Siehst du euch da auch? Ist das generell ein Thema, das du glaubst?
Also ich glaube an Distributed Ledger, an die Technologie, weil sie, wenn man so will, die Haltung auch hochsensibler Daten demokratisiert, entstaatlicht, auch mal brutal formuliert, weil ich natürlich sehe, dass das staatliche System in der Fähigkeit, die wachsende Komplexität zu meistern, gerade hier in Europa an seine Grenzen kommt. Mhm. Und insofern glaube ich an private Alternativen, die auf Basis Distributed Ledger stattfinden. Also da vereint sich meine sozusagen politische Grundhaltung mit der Veränderung der technologischen Gegebenheiten.
Mhm. Aber sag mal ganz, ganz konkret, gibt es schon Anwendungsfälle oder Firmen, die du siehst, die du cool findest?
Also da wird gerade ja, ich würde mal so formulieren, es wird viel experimentiert. Mhm. Das ist etwas, also der technologische Rollout muss da noch weitergehen und die Akzeptanz in der Gesellschaft muss noch steigen, um das in den Märkten anwenden zu können, die für uns relevant sind. Also da bereiten wir uns nicht durch Bauen drauf vor, sondern durch die klare Marktposition, dass wir zum Beispiel im Wohneigentum viele Kontaktpunkte entlang der Wertschöpfungskette digitalisieren, anderen ermöglichen, das sozusagen sich mit unserem Ökosystem zu verbinden, um dann, wenn die Technologie dafür reif ist und die Gesellschaft dafür reif ist, das Ganze auf eine andere Technologie zu heben. Mhm. Das ist aber nicht jetzt. Jetzt würde uns die Technologie nicht helfen an der Stelle. Also sozusagen Wohneigentum sozusagen aus der staatlichen Hoheit, aus den Grundbüchern und den Notarbüros rauszunehmen und auf einen Distributed Ledger zu legen, würde gerade keine Akzeptanz finden.
Mhm. Aber das heißt, wenn das an einem Tag soweit ist, dann seid ihr da sofort an Ort und Stelle und habt dann alles fertig, um dann reagieren zu können. So stelle ich mir das vor.
Korrekt.
Und selber, ich meine, du hast ja gesagt, irgendwie, du hast bislang außer einem Gehalt und einmal in einem Hauskauf oder einem Wohnungskauf nicht viel Geld aus der Firma rausgenommen. Das heißt, dann hältst du jetzt auch keine größeren Bitcoin oder Ether oder solche Vorräte privat und in der Firma offensichtlich auch nicht.
Genau, da bin ich also mich prägt Effizienz und ich habe mich sehr früh dagegen entschieden, das Wort Streuung außerhalb von Hypoport überhaupt nur zu adressieren. Also Zeit damit zu verschwenden, Geld zu vermehren. Ich konzentriere mich darauf, dass Hypoport wächst, dass Hypoport auch divers ist und diversifiziert ist. Und das ist sozusagen meine Allokation. Das reicht mir.
Aber es ist, jetzt würde man trotzdem sagen, jeder Berater würde sagen, da sind ja viel, viel, viel zu viel Risiko in einer Position, Klumpenrisiko. Du musst doch mal ein bisschen was vom Tisch nehmen, mal ein bisschen irgendwie auch mal, weiß ich nicht, in Amazon oder irgendeinen anderen ETF oder so gehen.
Mhm. Machen die ja, das sagen Berater, das ist richtig.
Okay, aber du siehst es anders scheinbar. Bis dahin hast du auch recht.
Das knappe Gut für mich ist Zeit. Mhm. Also mein knappes Gut ist Zeit. Ich würde jetzt einfach nur irgendwas zu kaufen, um es zu haben. Also das fühlt sich für mich als künstlich an, das ist fast schon unvorstellbar. Also eine Fehlallokation meiner Zeit, weil ich ja anfangen müsste, mich damit zu beschäftigen. Und da ist mir Zeit mit der Familie oder Zeit für Hypoport wichtiger, als dass ich mich mit Investitionsalternativen und dem Vergleich von unterschiedlichen ETFs beschäftigen würde.
Mhm. Okay. Wer sind eigentlich eure größten Shareholder nach dir? Also wenn du 40% hast, wem gehören die restlichen 60%?
Freefloat, wie es so schön heißt. Ja. Es gibt eine Akquisition, die wir gestemmt haben, oder wo der Unternehmer, den wir akquirieren wollten, unbedingt Aktien haben wollte, mhm. Nikola Schulmann von Fio Systems. Der ist sozusagen in die Top 5 und der Rest der Top 5 sind üblicherweise angelsächsische Fonds, die in den letzten Jahren ihre Position aufgebaut haben und zwischenzeitlich so um die 3 bis maximal, ich glaube 4% ist das Maximum gerade halten.
Also so die Blackstones der Welt?
Ja, genau, korrekt.
Und ist das für dich auch ein großer Zeitaufwand, da so ein bisschen Investor Relations zu machen oder machst du das gar nicht?
Also wie gesagt, stark limitiert. Ein Tag im Monat setze ich dafür ein. Mhm. Das ist okay. Das ist auch dann am Ende dann wieder gut investierte Zeit, weil es sind 60% des Grundkapitals. Die müssen verstehen, wo wir hinwollen, wer wir sind, was wir wollen, damit auch die Richtigen investiert sind und die Richtigen investiert bleiben und nicht wir irgendwann, sagen wir mal, die Investoren haben, die auf Quartalszahlen achten und Bruchrechnung üben, indem sie den Umsatz durch das EBIT teilen und darüber diskutieren wollen, ob diese Zahl jetzt gerade zu groß oder zu niedrig ist.
Wie oft guckst du denn du selber den Börsenkurs an?
Also es gab jetzt eine kurze Phase, wo ich mir ihn öfter angeschaut habe, weil es ja gerade um den MDAX-Einzug ging und mhm. das war dann schon mal wieder spannend. Also das war so ein kleiner Wettstreit, könnte man sagen, den man nicht direkt beeinflussen konnte. Normalerweise so einmal die Woche.
Und jetzt MDAX, wie war das? Also weil am Ende haben die angerufen und gesagt, du bist drin oder musst du dich da bewerben? Wie läuft sowas ab? Also wie wird man MDAX-Konzern oder halt nicht?
Ah, das, da gibt es einen 150-seitigen Leitfaden, wo das beschrieben ist. Den kann man mehrmals lesen, ohne sich ganz sicher zu sein, wie das auszulegen ist. Und dann gibt es einen Stichtag, das war letzte Woche Freitag, an dem die deutsche Börse oder genauer gesagt eine Tochterunternehmung der deutschen Börse dann nach 22 Uhr eine Pressemitteilung rausgibt, wo drin steht, ob man drin ist oder nicht.
Und ihr wart drin offensichtlich, aber siehst du schon, dass jetzt irgendwelche Fonds nachkaufen müssen, irgendwelche MDAX-ETFs, die euch sozusagen jetzt auf einmal neu im Portfolio haben müssen? Also gibt es da so Effekte, dass ihr dadurch jetzt nochmal neuen Leuten auffallt?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch das Charmante daran, wenn man so will. Die Breite der öffentlichen Wahrnehmung nimmt nochmal zu. Einfach, weil es halt häufiger über Werte gesprochen wird, die im DAX oder im MDAX sind, als in den niedrigeren Indizes. Und natürlich, du hast auch das ein gewisses ETF-Volumen, was dann einfach investiert sein muss, um die Indizes exakt nachzubilden. Und diese Umschichtung findet dann statt. Das sorgt für mehr Handel, das sorgt für mehr Liquidität. Das ist stabilisierend insgesamt für so eine Aktie. Und das ist hilfreich insofern.
Und wenn du jetzt, wenn du eine Einladung bekämst, irgendwie in einer TV-Show mit zu diskutieren, würdest du das machen oder bist du da eher zu, sagen wir mal, Podcast ist das Äußerste für dich?
ich wäre auf jeden Fall extrem nervös. Mhm. Ich würde es aber ausprobieren, einfach um zu sehen, wie es mir dabei geht und das als eine Chance wahrzunehmen, um was zu lernen.
Okay. Krass, also unfassbare Geschichte. Also wirklich, ich bin echt happy, dass wir es gefunden haben, dass du dir die Zeit genommen hast, das mal so zu erzählen, weil es ist ja wirklich ein Wahnsinn. Auch so im Schatten von der ganzen Fintech-Szene alle fast oder ja am Ende überholt und vor allen Dingen ohne die konventionellen Mittel. Sehr, sehr beeindruckend. Und ich werde es jetzt auf meine persönliche Watchlist sofort draufpacken, vielleicht auch mehr. Man darf ja keine Empfehlung geben im Podcast, da muss man vorsichtig sein. Aber ich bin Fan. Vielen Dank.
Ja, du, danke. Und ich finde das schön, dass du sozusagen die moderne Welt Unternehmen aufzubauen als so ein traditionell bezeichnest. Also ich finde das auch spannend, diesen Rückschlag immer wieder. Insofern war ein tolles Interview. Danke dir.
Danke dir, Roland.
Bis bald.
Ciao, ciao. Zum Schluss der Hinweis auf Storyblock, Block mit K. Was macht Storyblock? Ganz einfach ein sehr, sehr erfolgreiches Headless Content Management System, ein Headless CMS System. Wahrscheinlich fragen sich jetzt viele weiter, okay, was ist das, ein Headless CMS? Es ist einfach eine Software, die es ermöglicht, Inhalte an einen Ort zu streamen oder zu schreiben oder einfach zu posten und von da aus werden die dann in verschiedenste andere Apps oder Shops oder Social Media Plattformen hinein verteilt. Das Ganze läuft über eine Schnittstelle, also eine API. Man packt seine ganzen Inhalte zu Storyblock und von da aus werden sie dann verteilt an die verschiedenen Orte, also an den Online-Shop vielleicht, an die Website, an die Social-Media-Kanäle von Twitter bis Alexa Skills. All das ermöglicht Storyblock und das große Versprechen dabei ist halt auch, dass es sowohl für Entwickler als auch für Business-Anwender, die beiden Gruppen, die auf die Software am Ende zugreifen, gut funktioniert. Und man sieht das auch daran, dass über 53.000 Marketing-Manager, Redakteure und Entwickler in über 130 Ländern wohl mit Storyblock arbeiten. Kunden wie Adidas oder Decathlon sind mit Storyblock sehr zufrieden. Dazu noch folgendes Angebot. Alle OMR-Hörer erhalten unter Storyblock mit K, storyblock.com/OMR, die ersten 3 Monate Premium-Nutzung kostenlos.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.